You're my heartbeat, my silent drum. That is kicking me till I'm numb. Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Ungerer und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Ich freue mich heute enorm mal wieder mit dem Lukas aufnehmen zu dürfen. Es war jetzt bei uns eine längere Zeit nicht mehr der Fall. Wir hatten sehr, sehr viel zu tun durch unsere Projekte und haben es irgendwie nicht mehr zusammengefunden hier im Podcast. Und deswegen bin ich besonders froh, dass du heute dabei bist, Lukas. Freut mich und ich freue mich voll auf die Episode.
Ja, moin, sehr cool. Ich freue mich auch, dass wir es mal wieder geschafft haben, ein bisschen zu quatschen und mal wieder so ein bisschen über ein paar Themen zu philosophieren, ein bisschen Content zu produzieren. Auf jeden Fall das jetzt auch wieder super regelmäßig. Wir haben uns coole Themen rausgesucht, über die wir sprechen können. Und auch wie immer, wenn ihr irgendwie coole Themen habt, dann ja, kommentiert einfach mal in unserer Facebook-Gruppe unter den Post, wenn wir da die Podcasts in die Gruppe hauen. Und dann machen wir da gern auch eine Podcast-Folge drüber über eure Probleme und Fragen, die ihr da so habt. Aber ich würde sagen, ja, lasst uns mit dem Thema reinstarten. Was haben wir heute auf dem Plan, auf dem Speiseplan?
Da kriege ich schon Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Nee, noch nicht tatsächlich. Du schon? Mein Gott, es ist jetzt 12 Uhr. Ja. Müsli. Ich war gestern Abend noch ein bisschen länger wach. Da bin ich jetzt erst kurz vor unserer Aufnahme hier aufgestanden.
Ich hab gesehen, du hast mir noch irgendwie um 2.30 Uhr geschrieben oder so.
Ja, das kommt manchmal vor. Ja. Na gut. Ja, du hast es gerade angesprochen. Man kann Probleme kommentieren. Ein großes Problem wollen wir heute auch schon aufgreifen, wo ich auch wirklich schon viele Nachrichten in letzter Zeit bekommen habe. Oder ja, nicht in letzter Zeit, sondern einfach insgesamt in den letzten Monaten. Und zwar geht es darum, dass eben Leute mir schreiben und einer davon ist zum Beispiel Oliver. Und Olli hat mir geschrieben, Hannes, darf ich dich was fragen, ob es normal ist, dass man am Anfang sehr viel Minus macht? Bis jetzt habe ich erst 52 Stück über 2 Euro Gutscheine verkauft und noch keinen normalen Kauf. Selbst PPC schluckt nur Geld. Conversion gleich null. Würdest du noch mehr reinschießen oder lieber zurückgehen? Und das ist, denke ich, ein Problem, wo Oliver nicht der Einzige ist, der dieses Problem hat, dass es eben direkt nach dem Launch nicht so anläuft, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein. Wir wollen eben ganz, ganz genau darauf eingehen, was man machen kann, wenn es eben mal nicht so läuft wie gewünscht. Wir haben natürlich hier viele Folgen im Podcast, wie man eben sein Unternehmen noch weiter skaliert, weiter aufbaut. Und wir haben auch sehr viel Spaß daran, euch dabei weiter zu helfen, dass ihr auch einfach ja euer Business immer erfolgreicher macht. Wir wollen euch aber natürlich auch helfen, wenn es mal zu einem Problem kommt. Und da wollen wir heute einfach ganz genau drauf eingehen, wie man es eben schaffen kann, ja, auch nach dem Launch wirklich erfolgreich weiter zu verkaufen.
Ganz genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal so ein bisschen, dass wir auf diesen genauen Fall drauf eingehen und da mal ein bisschen besprechen, ja, was man dort oder wie wir in so einem Fall jetzt erstmal umgehen würden, ob das normal ist, was man daran vielleicht noch ändern könnte, dass wir da ein gutes Outcome oder ein gutes, ja, gutes Ergebnis am Ende noch stehen haben und gehen das Ganze mal durch. Erstmal hat Oliver ja geschrieben, dass er zurzeit 52 Stück über 2 Euro weggegeben hat. Also generell, ne, der Preis 2 Euro oder dass man das Ganze dann für 2 Euro rausgibt, das hängt natürlich immer ein bisschen vom Preis ab, den man oder für den man das Produkt verkauft. Wenn ich ein Produkt für 100 Euro habe, dann haue ich das nicht für 2 Euro raus, sondern vielleicht für 10, 20 Euro und Co. Und ein wichtiger Faktor spielt natürlich auch noch, wie begehrt ist das Produkt und wie oft wurde das schon in Facebook-Gruppen oder auf AMC Stars und Co. gepostet. Denn es ist natürlich so, wenn du der Erste bist, der dieses Produkt da jemals anbietet, sind die Leute auch immer mehr bereit und öfter bereit, einfach dann 3, 4, 5 Euro auch für so ein Produkt zu zahlen, weil sie es halt einfach noch nicht 10-mal zu Hause liegen haben. Und wenn du natürlich das 120.000. Springseil in so eine Facebook-Gruppe postest, dann musst du das eigentlich komplett kostenlos tun und kannst nicht mal einen Euro dafür verlangen, da es einfach keinen Abnehmer gibt, da alle ja einen Springseil schon zu Hause haben. Also ein bisschen gleiche Prinzip wieder von Angebot und Nachfrage. Ich würde immer mit 80-90% starten. Wenn du siehst, es wird kein oder es nimmt keinen Abfinder, dann kann man das Ganze nochmal nach unten anpassen. Ne? Zu dem Punkt erstmal.
Genau. Ja, jetzt gerade halt für den Launch eben mit den Rabattcodes. Und Oliver hat ja auch gefragt in seiner Nachricht, ob das normal ist, dass man am Anfang viel Minus macht. Und ich denke, dazu kann man sagen, ja, das ist völlig normal. Denn gerade am Anfang habt ihr, wenn ihr euer erstes Produkt vielleicht auch erst auf Amazon launcht, habt ihr überhaupt kein Ranking. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Sichtbarkeit. Ihr steht für kein einziges Keyword auf der ersten Seite überhaupt, sondern irgendwo dümpelt ihr rum auf Seite 20, 25. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Seiten gibt. Auf jeden Fall.
Es gibt 20 jetzt
Maximum. 20 Seiten jetzt Maximum, ja. Okay. Auf jeden Fall, es gibt einfach keine Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit kann man anfangen, sich zu erkaufen. Eben mit Pay-per-Click-Anzeigen auf Amazon, das ist die einfachste und meiner Meinung nach auch beste Methode dafür. Und auch das sollte man aber nicht von Anfang an machen, sondern eben erst dann, wenn man auch zum Beispiel ein paar Produktbewertungen auf seinem Produkt hat und natürlich auch das Produkt bereits optimiert wurde. Also ihr wirklich schöne Bilder gemacht habt, professionelle Bilder, einen guten Titel, gute Bullet Points, eine gute Beschreibung und eben auch die ganzen Keywords mit in euer Listing und in die Backend-Keywords integriert habt. Und ja, solange ihr das einfach nicht habt, wird es auch nicht mit den Verkäufen funktionieren und dann hilft auch alle Sichtbarkeit, die ihr euch mit Pay-per-Click kaufen könnt, hilft dann nicht so viel, wenn ihr einfach ein Listing habt, das noch nicht optimiert ist und das einfach schlecht konvertiert.
Genau. Ich stimme dir absolut zu, besonders mit dem Punkt, dass man am Anfang Verluste macht. Das ist ganz, ganz normal. Und natürlich, je umkämpfter und je kompetitiver die Nische ist, desto mehr muss man am Anfang für den Launch investieren, desto mehr Verluste macht man auch. Ja, und das ist ja ein reines Rechenbeispiel. Ich gebe ein Produkt für 2 Euro weg, dann habe ich die Amazon-Gebühren, die Versandkosten, die Produktkosten und mache pro kostenlos oder günstig weggegebenes Produkt vielleicht 5-6 Euro Verlust. Ja, jetzt ist mein Ziel, wenn ich persönlich immer launche, ich orientiere mich immer so an den ersten 3 Sellern, also meinen besten Konkurrenten, die am meisten verkaufen. Ich möchte für den Launch diese Verkäufe nachsimulieren, indem ich kostenlose Produkte weggebe. Bedeutet, die ersten 3 verkaufen alle so um die 15 Einheiten vielleicht, dann ist mein Ziel, 15 Einheiten pro Tag zu simulieren und künstlich wegzugeben. Und Oliver hat ja auch geschrieben, er hat jetzt 52 Stück weggegeben. Ich gehe mal einfach davon aus, und wir wissen natürlich jetzt nicht genau, dass die besten Konkurrenten ja vielleicht so circa 10 Verkäufe am Tag machen. Das heißt, sein Launch würde jetzt gerade mal 5 Tage in dem Fall gehen, was deutlich, deutlich zu wenig ist, um Fazit zu ziehen und zu sagen, ja, da funktioniert PPC und Co. noch nicht, sondern es ist ein langwieriger Prozess. Ein Launch, den fahre ich meistens erstmal 1-2 Wochen mit AMC Leads und gehe dann über zu AMC Stars, wo ich dann nochmal schaue, okay, wo stehe ich gerade im Ranking und muss ich da nochmal nachpushen, und das kommt natürlich, wie gesagt, auf die Konkurrenz an, und dann kann der gerne auch nochmal 1-3 Wochen gehen, indem ich probiere, diese Verkäufe der besten meiner besten Konkurrenten zu simulieren und nachzuahmen.
Genau. Ja. Und Oliver hat auch gar nicht dazu geschrieben, wie lange der Zeitraum des Launches war. Er hat einfach nur geschrieben, er hat 52 Stück über 2 Euro Gutscheine weggegeben. Das sagt jetzt natürlich so auch überhaupt nichts aus, wenn er das jetzt zum Beispiel 20 Tage hat laufen lassen und jeden Tag nur 2 bis 3 Gutscheine weggegeben hat, dann hilft das selten wenig oder ja, hilft einfach fast gar nichts, wenn die ganze Konkurrenz, die wirklich halt gut rankt, 10, 15, 20 Verkäufe am Tag hat. Das ist dann einfach, steht dann nicht im Verhältnis. 2 bis 3 Einheiten kann man weggeben, wenn eben dann auch die Konkurrenz eben nur so 2, 3, 4 Einheiten am Tag verkauft, was dann natürlich bei höherpreisigen Produkten auch der Fall sein kann.
Ja, ich habe eben ja schon erzählt, wie ich das mache. Machst du das genauso, dass du auch sagst, ja, ich probiere die Top-Konkurrenten nachzuahmen durch den Launch und probiere auf das gleiche Volumen und die gleichen Mengen wegzugeben?
Ich mache es sehr, sehr ähnlich, ja. Also ich richte mich nicht 100% nach dem Volumen der Konkurrenz, sondern ich schaue so auf, dass ich so 70% der Bestseller in meiner Nische ungefähr nachahme. Also wenn der Bestseller eben meinetwegen 10 Verkäufe am Tag generiert, dann versuche ich 7 am Tag zu generieren, oder wenn er 20 generiert, versuche ich 14 am Tag zu generieren. Also nicht ganz so extrem auf die 100% zu gehen, aber ja, erstmal so ein bisschen launchen. Damit versuche ich mir mein Grundrauschen an Verkäufen zu erwirtschaften oder einfach so ein gewisses Ranking aufzubauen, um dann eben weiterführend zu sehen in der Analyse für die verschiedenen Keywords, welches meiner Keywords einfach am besten konvertiert. Und dann, um mich dann eben für die nächsten Launches auf diese Keywords dann zu konzentrieren.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
Zu dem Launch kurz dazu, falls ihr euch jetzt gerade fragt, das klingt irgendwie total kompliziert und so. Wir haben dazu eine ganz genaue Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinken wir euch auf jeden Fall hier auch in der Episode in den Shownotes. Hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr mehr Infos zum Launch haben wollt, wie wir da auch vorgehen. Und ansonsten, genau, nur noch kurz den Tipp dazu.
Genau. Eine wichtige Sache ist noch, wenn du bei AMC Leads oder AMC Stars bei einem dieser Launch-Services oder AMC Leads halt mit der Landingpage, wo du deinen eigenen kleinen Launch erstellst, eine Anzahl von 10-12 Gutscheinen im Backend hinterlegst, und da tragen sich dann auch 10-12 Leute dran für ein, dass sie dieses Produkt für diesen Preis vergünstigt haben wollen, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass auch 10-12 Leute das Produkt am Ende kaufen, sondern ich würde immer sagen, bei 10 Gutscheinen und es tragen sich 10 Leute ein, sind es am Ende 6-8, die das Produkt wirklich kaufen. Das heißt, das musst du immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, nicht jeder Gutschein, der auch erhalten wird, wird eingelöst, denn viele Leute vergessen das, schauen am Ende nicht in ihre E-Mails, kommen im Spamfilter an, haben am Ende doch keine Zeit oder keine Lust. Und ja, so ist es leider. Deswegen hier setze ich immer noch 2 Gutscheine oder 3 Gutscheine höher an als das, was ich loswerden möchte.
Ja, ist ein guter Punkt, kann ich auch bestätigen. Ich habe auch beides schon ausprobiert. Einmal, dass sich eben die Testkäufer mit ihrer E-Mail eintragen mussten und ihren Code dann per E-Mail zugeschickt bekommen. Da hatte ich eine etwas höhere Conversion sozusagen. Da haben dann von 20 Codes meinetwegen knapp 15, 16 den auch eingelöst. Und dann habe ich das auch mal umgestellt, dass die Leute ihre E-Mail nicht mehr eintragen mussten, sondern den Gutschein direkt auf der Seite bekommen konnten. Und dann ist das auch ein bisschen runtergegangen. Dann waren das von 20 Codes noch ungefähr 13 Verkäufe im Endeffekt.
Ja. Definitiv. Eine Sache noch, die ich hier gerade noch in der Nachricht nochmal kurz sehe, da hat der Oliver auch noch geschrieben, dass er PPC angeschaltet hat und das Ganze nur Gage schluckt. Da können wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie wir und wann wir im Endeffekt PPC einschalten. Also ich mache das immer, sobald ich die ersten 2, 3 Reviews auch wirklich auf meinem Listing habe. Wenn ich gar kein Review habe, mache ich das noch nicht, denn alleine ein Review, ja, erhöht schon dein Trust-Level um 200-300% und deine Conversion um 200-300%. Also die ersten Reviews sind die wichtigsten. Am Ende macht es keinen Riesenunterschied mehr, ob du 10, 20 oder 30 hast. Natürlich ein bisschen, aber die erste Basis ist die wichtigste. Und wie bekommt man die? Einfach Geduld haben und abwarten. Dadurch, dass du ja launchst, zum Beispiel mit AMC Leads oder AMC Stars, wirst du organisch einfach in den nächsten und in den kommenden 1, 2, 3, 4 Wochen nach dem Launch Bewertungen von diesen Leuten bekommen, die dein Produkt vergünstigt bekommen haben, da sie dir einfach helfen wollen. Ich schicke da auch keine Nachricht mehr im Anschluss rein oder kontaktiere die per E-Mail und sonstiges und frag danach, das kommt von ganz alleine. Und das ist da meine Strategie. Im Endeffekt einfach abwarten und Tee trinken, die ersten Bewertungen kommen und ab dann wird PPC angeschaltet.
Ja, ich finde auch gerade dann durch diese PPC-Anzeigen nochmal extrem wertvoll, dass du dann nach so 10, 14 Tagen hast du halt auch schon wirklich Daten, die du einigermaßen gut auswerten kannst, wenn du da auch wenigstens ein bisschen von Amazon ausgestrahlt wurdest. Und anhand dieser Daten siehst du dann auch, welche Keywords einfach für dein Produkt am relevantesten sind und kannst dann auch dein Listing weiter darauf optimieren, dass du zum Beispiel jetzt mal ganz praktisch gesehen, du siehst in deiner Amazon PPC-Anzeige das Keyword Knoblauchpresse mit extra langem Griff oder Knoblauchpresse extra langer Griff oder irgendwie sowas. Da hast du besonders gute Conversion Rates bei der PPC-Kampagne. Dann wäre es vielleicht ratsam, dass du dein Produkt einfach auf dieses Keyword auch optimierst und dann zum Beispiel diese Keyword-Kombination auch genauso in den Titel schreibst. Weil dann ist einfach dein Produkt für den Amazon-Algorithmus deutlich relevanter, wenn eben dein Keyword genauso im Titel in genau derselben Reihenfolge und Wortkombination steht. Und dadurch, finde ich, ist die PPC-Anzeige extrem wertvoll. Ich würde auch immer PPC schalten bei eigentlich jedem Produkt. Auch die Frage kam schon häufiger auf, ob wirklich PPC sinnvoll ist oder ob das nicht zu teuer sei und ob man da vielleicht mit externem Traffic arbeiten sollte. Aber tatsächlich ist der externe Traffic normalerweise noch viel, viel teurer.
Ja, also man muss einfach so sehen. Ich meine, wir sind auf der Plattform Amazon, wo einfach Kunden sind, die kaufen wollen. Wieso soll ich auf anderen Plattformen, wo Kunden nicht sind, die kaufen wollen, wie auf Facebook und Co., die Leute erst rüberziehen und probiere zu konvertieren, wenn ich gleich an die heißen Kunden eigentlich ran kann und mir da ganz, ganz genau, wenn jemand nach einem bestimmten Keyword sucht, den herholen kann, auf mein Listing lenken kann und hier mit meinem Produkt dann auch konvertiere und überzeugen kann. Also viel, viel sinnvoller, den heißen Traffic hier auf Amazon zu nutzen, anstatt über extern nachzudenken. Und das für einen ganz, ganz langen Zeitraum. Immer Fokus auf Amazon. Wenn du irgendwann mehrere Produkte hast, dann würde ich mal nachdenken über Facebook-Ads und Co., weil du dann natürlich auch mehrere Produkte hast, hast ein höheres Cross-Sale-Volumen und könntest einen höheren Customer-Lifetime-Value haben. Aber bei 1, 2 Produkten macht es meistens sehr, sehr wenig Sinn, am Anfang über externe Traffic-Quellen nachzudenken.
Ja, sehe ich ganz genauso. Wir können ja vielleicht nochmal jetzt hier bei dem Fallbeispiel nochmal ein bisschen auf das Thema mit der Conversion eingehen. Oliver hat ja geschrieben, er hat PPC auch eingeschaltet, hat bei ihm aber nur Geld geschluckt. Und hier in dem Fall hat er dann geschrieben, die Conversion sei gleich null, also kein einziger Sale, trotz der ersten Klicks, die er durch PPC generieren konnte. Ich würde dich jetzt gerne fragen, Lukas, was sind so deine besten Tipps, wenn dir jemand schreiben würde, hier, Hilfe, meine Conversion Rate ist wirklich schlecht und ich verkaufe gar nicht über die Klicks, die ich generiere. Heißt, der Traffic ist an sich da, ich habe nur einfach keine Conversion. Woran kann das liegen?
In dem Fall von Oliver würde ich jetzt erstmal ein bisschen auch davon ausgehen, dass halt einfach noch keine Bewertung da sind. Ja, das ist der erste große Punkt. Das heißt, ein bisschen Geduld haben, bis die da sind. Die sind natürlich wichtig und natürlich auch gute Bewertungen. Ganz klar, wie bekommt man gute Bewertungen, indem man ein geiles Produkt hat? So, ne? Ist die Grundvoraussetzung, um langfristig auf Amazon zu verkaufen. Und dann ist es eigentlich zu 99%, und ich brauche mir eigentlich das Listing gar nicht angucken, wenn mir jemand sagt, ich habe eine schlechte Conversion, sind es die Bilder. Ja, dass da einfach nicht genug Zeit und Geld und auch ja, Gehirnschmalz rein investiert wird, sich wirklich abzusetzen, was Schönes zu produzieren, dem Kunden wirklich das Produkt schmackhaft zu machen und auch das ganze Branding drumherum, denn es sind nicht nur die Bilder, ja, wenn du ein nacktes Produkt, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, ja, rein, kein Branding drauf, eine Knoblauchpresse, nehmen wir wieder unser gutes Beispiel, auf vielen Fotos abbildest, klar, ist das okay, aber wenn jetzt ein Konkurrent eine super geile, hochwertige Verpackung hat, hat ein richtig edles Logo, hat so ein richtig schönes Markenimage, also im Listing kommt direkt das Gefühl, wow, das ist eine große Marke, dann wird der dauerhaft und viel, viel besser einfach verkaufen, weil der Kunde da das Gefühl hat, das ist mehr wert, das ist besser und das ist die Marke, die ich haben will. Also es geht bei Amazon eigentlich immer darum, die Marke zu sein. Ja, und das kriegt man dahin, das kriegt man nicht dadurch hin, dass du ganz viele Produkte hast, das kriegst du allein dadurch hin, dass du ein hochwertiges Markenimage dir aufbaust und hier wirklich ins Branding investierst und dann natürlich sehr hochwertige Fotos hast. Die Texte drumherum sind schön und gut, ne, spielen eine Rolle, aber meistens nicht, also würde ich vielleicht mal auf 10%, 10, 15% maximal von allem und von der ganzen Conversion ja, einschätzen.
Ja, ja, ich denke auch so, wirklich die Texte, Bullet Points, Titel, Beschreibung weniger, die sind wirklich einfach wichtig für Traffic, weil dort kannst du die Keywords unterbringen, für die du ranken möchtest und dadurch erhältst du nur den organischen Traffic eben durch dein Ranking für die ganzen wichtigen Keywords. Ich denke daher, dass die ja, die Bullet Points vor allem für den Traffic auch wichtig sind, gerade seit der Begrenzung der Keywords, die du im Backend verwenden darfst. Dort kannst du mittlerweile nur noch 250 Zeichen verwenden. Und gerade seitdem sind eben die Keywords für die Bullet Points viel, viel wichtiger geworden, einfach dort so viele und wichtige Keywords wie möglich unterzubringen, um halt auch wirklich dann für viele Keywords gut zu ranken und ja, viel Traffic auf das Listing zu leiten. Und die Conversion im Endeffekt, dafür sind dann die zwei größten Faktoren, wie du schon gesagt hast, einfach Bewertungen und Produktfotos.
Ja. Eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, ist auch der Preis, finde ich. Da muss man einfach auch ein bisschen rumexperimentieren, denn ich habe auch gestern eine Nachricht bekommen von jemandem, dass er seinen Preis hochgenommen hat um 2-3 Euro und jetzt sagt, ja, seitdem verkaufe ich mehr. Kann es sein, dass Amazon, sobald man einen höheren Preis nimmt, irgendwie einen besser ausspielt oder der Algorithmus? Und es ist nicht so. Es liegt einfach zu, oder ich gehe stark davon aus, dass es einfach daran liegt, dass die Conversion deutlich höher ist, da der Kunde einfach bei dem höheren Preis ein besseres Gefühl hat und irgendwie ja wahrscheinlich denkt, dass es einfach ein hochwertigeres Produkt ist. Und tatsächlich können höhere Preise oftmals mehr Verkäufe bedeuten, obwohl es erstmal so komisch klingt. Man denkt immer erstmal, okay, wenn ich einen günstigeren Preis habe, verkaufe ich mehr. Ist aber ganz oft nicht der Fall und sogar kontraproduktiv, denn oft verkauft man weniger. Was hier hilft, ist einfach nur testen. Ja? Split-Testing, um wirklich dann den optimalen Preis für das eigene Produkt herauszufinden. Und ja, noch eine Frage an dich. Wie würdest du da vorgehen? Ich weiß, dass du es auf jeden Fall auch so ähnlich einschätzen würdest, aber wie würdest du jetzt bei jemandem die Conversion optimieren, wenn du jetzt, sag ich mal, sein Listing nicht kennst, aber er dir die gleiche Nachricht schreiben würde und auch sagt, hey, ja, da konvertiert es nicht so gut in meinem Listing.
Ja, das ist ja eine sehr coole Frage. Also auch gerade bei mir, ich habe ja über meinen Blog zum Beispiel, biete ich auch meinen Lesern an, dass ich über ihr Listing drüber schaue und ihnen halt dazu ein Feedback gebe, das auch komplett zum Selbstkostenpreis, also ich verdiene da nicht viel dran. Und ja, dort sehe ich halt ganz häufig eigentlich immer wieder, wie du auch schon gesagt hast, das Problem, eigentlich sind es die Produktbilder oder aber, dass einfach das Volumen zu stark oder zu gering ist von der Nische insgesamt. Also dass der Händler in diesem Fall dann einfach ja entweder nicht darauf geachtet hat, dass eben genug Nachfrage in der Nische vorhanden ist und einfach ja viel zu wenig Volumen insgesamt ist. Und dann mag er da vielleicht auch ganz gut ranken, wird aber am Ende des Tages nicht so viel verkaufen. Vor allem, wenn dann noch das Listing halt schlecht optimiert ist, wird er halt so gut wie nichts verkaufen. Und ja, in ganz, ganz vielen anderen Fällen aber ist es auch so, dass sich jemand eine extrem starke, extrem kompetitive Nische raussucht und dann halt zusätzlich auch versucht, für das Hauptkeyword ganz vorne mit dabei zu ranken, anstatt sich dort irgendwie dann auf ein Longtail-Keyword zu beschränken erstmal für den Start. Und das sind halt so die beiden Fehler, die ich häufig sehe, also entweder ein zu geringes oder ein zu starkes Volumen, wo dann halt auch wirklich die Folge häufig ist, dass eben kaum Verkäufe generiert werden.
Was man hier so ein bisschen sehen muss, ist es, Man kann das nicht ganz genau festmachen und sagen, ein zu geringes Volumen ist schlecht oder ein zu starkes Volumen ist schlecht, denn es kann beides auch wieder gut sein. Also es kommt hier immer ein bisschen auf die eigene Performance an und ich glaube, ich gehe da einfach mal kurz auf zwei Beispiele ein. Erstmal zum starken Volumen, ja. Natürlich kann es ein starkes Volumen sein, es sind schon viele Seller drin, aber du hast wirklich ein Produkt, wo du einfach einen richtig guten USP hast, also einen Unique Selling Point, was andere Seller nicht haben, was wirklich deutlich besser ist als alle anderen. Also dein Produkt ist einfach besser und du siehst in der Vermarktung auch noch deutliches Potenzial. Dann ist es kein Problem, wenn du in sehr starke und umkämpfte Nischen reingehst, denn du hast einfach diesen USP. Hier ist natürlich auch so, du kannst in solche Nischen nicht mit 400, 500 Einheiten oft einsteigen. Ja, wenn das Volumen im Monat bei 2000 Einheiten bei den Topsellern ist, ja, dann bringen dir diese 500 Einheiten nichts. Das heißt, du brauchst natürlich auch das gewisse Budget dafür. Bei generell zu geringen Nischen ist es aber auch zweiseitig zu sehen. Einerseits kann es einfach zu gering sein und auch vielleicht schon zu kompetitiv. Das würde ich immer so abschauen. Ich schaue eine Nische und wenn ich sehe, okay, der Beste verkauft ja vielleicht 150, 200 Einheiten, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber da gibt es schon, sage ich mal, 3, 4, 5 Seller, die auch alle sehr gut optimiert sind, die ein gutes Produkt haben und auch super Bewertungen haben, also anscheinend auch ein gutes Produkt. Dann würde ich davon eher so ein bisschen die Finger lassen. Wenn ich aber eine Nische habe, wo ein einziger Seller oder auch zwei komplett unteroptimiert sind, ein Bild haben, ganz schlechte Bewertung vielleicht auch und ja, einfach trotzdem diese 150 Verkäufe im Monat haben, also so 5 am Tag, dann finde ich das eine sehr, sehr gute Nische, denn ich kann da rein mit einer ganz, ganz kleinen Bestellmenge von vielleicht 400, 500 Einheiten, muss mittlere Bilder nur haben, um direkt an ihm vorbeizuziehen im Endeffekt, macht das Produkt noch besser und habe diese Nische dominiert innerhalb von 3, 4 Tagen und bin direkt Bestseller gefühlt. Ja, super einfach, wenig Aufwand, natürlich darf auch nicht das größte Auskommen, was man hat. Und so muss man solche Nischen immer flexibel sehen und man muss sich einfach ein bisschen reinarbeiten und trainieren. Ja, wir haben das auch immer wieder gesagt, Nischen finden ist Training. Ja, und das hat man nicht von heute auf morgen drin, man braucht ein bisschen Geduld.
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich und ich denke generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000-Euro-Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und derzeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Ganz genau. Ich finde auch gerade, ich finde es total empfehlenswert, am Anfang auch sich in einer Nische einfach rauszusuchen, wo man gar nicht so unbedingt nur auf den Taler schaut, also dass man da so viel Kohle wie möglich machen kann, sondern dass man halt auch wirklich ein bisschen schaut, dass man den Prozess lernen möchte und dann vielleicht auch sich einfach eine weniger kompetitive Nische raussucht, um wirklich dann erstmal sicher zu gehen, dass man es schafft, dort zu ranken. Ich bin froh, dass ich das auch bei meinem ersten Produkt so gemacht habe. Beim zweiten habe ich dann direkt den Fehler gemacht, dass ich mir eine viel zu starke Nische rausgesucht habe. Und dann glaube ich, mit 400 Einheiten am Anfang habe ich meinen Launch gemacht, bin aber gerade mal auf Seite 2 für die Keywords gekommen, wo ich eigentlich sofort für ranken wollte. Ich dachte dann so, ja, funktioniert wie beim ersten Produkt, war dann halt nicht so, einfach weil die Konkurrenz viel stärker war. Und ich denke, das zeigt das dann nochmal ganz gut auf. Ja. Oliver hatte noch eine Sache geschrieben, und zwar hat er mich noch gefragt, würdest du noch mehr reinschießen oder lieber zurückgehen, wenn PPC nur Geld stockt? Er hat leider nicht dazu geschrieben, wie lange er schon PPC-Anzeigen schaltet. Es klingt aber so, als würde er das noch nicht sonderlich lange machen. Welchen Tipp würdest du ihm da jetzt geben?
Genau, also ich würde das auch mal daran einschätzen, da er überhaupt erst 52 Einheiten weggegeben hat und ich hoffe mal nicht nur 2 am Tag und PPC dann wahrscheinlich auch erst in einer Woche laufen hat, und das ist viel, viel zu kurz. Also ich werte meine Kampagnen Minimum nach 3, mittlerweile sogar nur nach 4 Wochen aus. Also generell muss man sagen, dass die Sales erst, die im Backend angezeigt werden, die überhaupt über PPC kommen, maximal, also eine Woche später im Endeffekt. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte den letzten Monat auswerten, dann darfst du das nicht am 1.1. machen, sondern musst es halt am 7. machen, eine Woche danach, denn dann werden dir erst alle Sales für den Monat angezeigt. Und Geduld haben und trotzdem das Ganze auf dem Niveau weiterfahren, um halt einfach die Daten zu bekommen. PPC geht nur über die Daten und ist ganz, ganz wichtig. Ich starte hier immer mit einem Durchschnittsgebot von 1 Euro. Tagesbudget mache ich so hoch, wie ich will. Also da habe ich kein Limit im Endeffekt, denn ich will, wie gesagt, die Daten haben, um damit dann zu arbeiten. Eine Sache, die ich noch ganz, ganz wichtig finde und wie ich mir das immer visuell so ein bisschen probiere vorzustellen beim Launch. Ne? Wir haben jetzt, sage ich mal, unsere Top-Konkurrenten. Wir wollen 15 Verkäufe am Tag simulieren. Am Anfang machen wir das komplett durch den Launch. Mit der Zeit bekommen wir die ersten 1, 2, 3 Bewertungen. Wir schalten PPC an und machen jetzt vielleicht 3 Verkäufe am Tag durch PPC. Das heißt, wir können den Launch, den künstlichen Launch, um 3 Verkäufe runterfahren, denn wir sind dann ja immer noch bei dem Niveau von 15 Sales am Tag. Das heißt, ich probiere immer, dieses Niveau von dieser 15 zu halten. Allerdings gehen die künstlichen Launch-Verkäufe mit der Zeit runter, da PPC und die organischen Verkäufe steigen, bis die am Ende genau das Volumen übernommen haben. Also so 2 Seiten, die hoch und runter gehen, mit der Zeit, wie ja die organischen PPC-Verkäufe mehr werden. So stelle ich mir das immer vor.
Ja, genau, ich mir auch. Und gerade auch danach, wenn es weitergeht und vielleicht sogar der Launch schon fast abgeschaltet werden kann, dann hat man nochmal einen ähnlichen Effekt. Und zwar hat man dann ja hauptsächlich erstmal PPC-Umsatz. Das kann man auch, wenn man zum Beispiel ein Tool wie Marketplace Analytics benutzt, jeden Tag 1:1 auch so, so sich anschauen, wie viel Prozent des Umsatzes durch PPC generiert wurden und wie viel Prozent organisch. Und da wird man dann im Optimalfall natürlich und in der Theorie wird man da dann einfach immer eine stärkere Abnahme des Anteils, der durch PPC generiert wird, des Umsatzanteils, und eine Zunahme des organischen Umsatzes. Denn wenn die Conversion Rate gut ist, dann wird man durch die Verkäufe, die man durch die PPC-Anzeigen auch generiert, wird man für die ganzen Keywords immer höher gerankt. Je besser die Conversion Rate ist, desto höher wird man natürlich gerankt. Und damit steigt automatisch auch der Anteil der organischen Verkäufe, und langfristig gesehen wird der dann auch den größeren Anteil ausmachen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch super wichtig finde, und ich weiß auch, dass du da immer sehr viel Zeit rein investierst, und auch dir einige Gedanken gemacht. Du bist auch selber zu deinem Hersteller schon geflogen, um die Quality Inspection zu übernehmen, im Endeffekt ja die Qualität des Produktes und dass man wirklich was Gutes auf den Markt bringt. Und ich sehe immer super viele Anfänger oder Leute, die halt mit Amazon starten und irgendwas auf Alibaba finden, irgendein Produkt und den erstbesten Hersteller nehmen, keine Quality Inspection haben und das auf den Markt bringen und sich wundern, wieso sie dann nach 3-4 Wochen schlechte Bewertung bekommen und sich das Produkt natürlich dadurch dann nicht mehr verkauft. Und ich denke, ist eins der allerwichtigsten Punkte. Und ich glaube, auch eine Sache, wieso wir nicht so schnell so viele Produkte auf den Markt bringen, weil wir uns halt auch einfach Zeit nehmen für unsere Produkte, die halt richtig gut auf den Markt zu bringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und da wollte ich dich nochmal so ein bisschen fragen, wie du wirklich vorgehst, erstmal natürlich sicherzustellen, dass dein Produkt oder wie du erstmal dein USP für deine Produkte findest und zwar einen Schritt auch dauerhaft halt dafür sorgst, dass die auch immer wieder gut ins Lager kommen.
Ja, super, super wichtig. Es gibt eigentlich keinen wichtigeren Punkt. Ich glaube, bei jedem Business kommt es darauf an, dass man eben ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und ich glaube, irgendwo habe ich auch mal gelesen, wer nicht innovativ ist, der wird langfristig auch keinen Erfolg haben. Und ich denke, es ist tatsächlich so. Also man muss sich wirklich Gedanken machen, wie man den bestehenden Markt eben schlagen kann, indem man wirklich ein besseres Produkt auf den Markt bringt. Ja, wie mache ich das? Erstmal gehe ich niemals mit der Forderung an ein Produkt ran, dass es definitiv das ist, was gesourced wird. Ja, also manchmal sehe ich Produkte, auf den ersten Blick bin ich da hellauf begeistert und bin total motiviert, dieses Produkt zu sourcen. Aber das ist ein Fehler, den ich am Anfang viel gemacht habe, den ich jetzt nicht mehr mache. Ich verliebe mich nicht mehr in dieses Produkt. Am Anfang war es einfach so, man hatte dieses Produkt und man wollte unbedingt dieses Produkt sourcen. Und dann hat man sich vielleicht später mal die Marge ausgerechnet und irgendwie war das ein bisschen enttäuschend. Die Marge war irgendwie nicht so richtig gut, da lag man dann vielleicht bei 50% Marge oder so auf den Bezugspreis und irgendwie hatte man sich so sehr in dieses Produkt verliebt, dass man es unbedingt trotzdem sourcen wollte und es dann irgendwie trotzdem gemacht hat. Und das ist halt so ein Fehler, ne? Dieses in ein Produkt verlieben, aber ja, geht jetzt auch gerade ein bisschen zu weit. Wie versuche ich den USP raus? Ja, das ist ja hier kein Podcast, der über Liebe gehen soll. Ich habe neulich gesehen, der Top-Podcast in Deutschland irgendwie ist so ein, hast du den gesehen? Irgendwie so ein Podcast, wo so zwei Frauen über Sex reden. Ist total unterhaltsam. Ja. Ich habe auch ein, zwei Mal reingehört. Ja, völlig verrückt.
Es gibt davon tatsächlich mehr, also da ist wohl auch oft nachgemacht von anderen Leuten, die dachten, ja, steige ich auch mal in diesen Trend ein, aber ja, ist amüsant, kann ich mir definitiv vorstellen.
Vollkommen unglaublich, also die sind ganz, ganz neu irgendwie mit ihrem Podcast durchgestartet und plötzlich ist sofort auf die Eins gerutscht, ich kann mir das nicht erklären. Ich wollte aber noch kurz jetzt deine Frage beantworten.
Sorry, musste ich kurz einspielen. Werbeunterbrechung. Heute willkommen hier beim Level Up Podcast. Na okay, wir machen weiter. Konzentration wieder.
Genau. Deine Frage war ja.
Du warst gerade bei der Liebe. Bei der Liebe.
Nein, genau. Wie ich das Alleinstellungsmerkmal sicherstelle, dass ich mich halt auch wirklich absetze von der Konkurrenz. Genau. Als erstes, der einfachste und wirksamste Schritt sind die Bewertungen der Konkurrenz. Dass du dir da wirklich eigentlich alle Bewertungen durchliest und dir dann da vielleicht eine Tabelle zu erstellst, was sind die, also ich mache das immer so, eine Spalte in der Tabelle ist, was ist das Problem? Die nächste Spalte ist eine Strichliste, wie häufig dieses Problem beim Kunden aufgetreten ist. Die nächste Spalte ist, kann ich dieses Problem verändern oder kann ich dieses Problem lösen? Ja, nein, vielleicht. Und die allerletzte Spalte ist, wie aufwendig ist es, dieses Problem zu lösen? 1 bis 10. 1 überhaupt nicht aufwendig, 10 total aufwendig oder halt andersrum, je nachdem, mit welcher Reihenfolge du dich da besser fühlst. Und in dieser Tabelle, wenn du alle deine Konkurrenzbewertungen durchgegangen bist, hast du einfach eine richtig, richtig genaue Übersicht darüber, was sind die Pain Points der Kunden, welche Probleme haben die Kunden mit dieser Art von Produkten und kannst du dieses Problem lösen oder welche der Probleme kannst du lösen und wie kompliziert würde sich das rausstellen. Und das ist so der erste Schritt, die Bewertungen. Und weitere Schritte wären dann abseits von Amazon, meinetwegen Kundenbefragungen, einfach eine Marktrecherche durchzuführen, Umfragen, was auch immer. Und ja, so eine Verbesserung an einem Produkt muss nicht unbedingt kompliziert sein. Das klingt immer so, ja, hier soll ich jetzt hier mit einem chinesischen Lieferanten ein komplett eigenes Produkt entwickeln oder so. Es muss gar nicht so kompliziert sein. Es kann auch einfach zum Beispiel eine andere Farbe sein, mit der du dich absetzt.
Ja, definitiv. Eine Sache, die ich hier noch wichtig finde, denn oft sind dann Verbesserungen, die man umsetzen will, teuer. Ja, das heißt, der Produktpreis oder der Einkaufspreis geht um 3-4 Euro hoch, bedeutet der Verkaufspreis liegt dann auch wieder deutlich über allen anderen. Und hier muss man wirklich aufpassen, denn Amazon hat halt einfach ein gewisses oder jedes Produkt hat nur einen gewissen Zeit oder nicht Zeit, sondern eine gewisse Preisspanne auf Amazon. Das heißt, da gibt es auch ein gutes Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge gebracht, da wollten wir Messer auf den Markt bringen. Ne? Also die aktuellen Messer oder generell so eine Messerkollektion, so eine Brand darum starten. Und die Messer, die sich richtig, richtig gut auf Amazon verkaufen, liegen alle im Preisbereich zwischen 20 und vielleicht 30, 35 Euro. Das Messer, was wir auf den Markt bringen wollten, war viel, viel besser, wurde in Deutschland produziert. Richtig geil. Und Problem war der Einkaufspreis. Der lag allein schon bei 30, 40 Euro, ja, in Deutschland. Bedeutet im Endeffekt, Verkaufspreis müsste bei 60, 70 Euro liegen und da ist einfach nicht die Nachfrage auf Amazon. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Verkaufspreis nicht zu hoch geht und einfach aus dem Rahmen springt. Natürlich kann der auch ruhig ein bisschen höher sein, wenn dein USP wirklich gut ist und du den Kunden überzeugen kannst, dass du wirklich das Bessere und wirklich ein deutlich besseres Produkt hast. Natürlich, je höher der Preis ist, den du nimmst, desto besser sollte dann auch und desto stärker sollte dieser USP sein und das Problem, was du damit halt löst. Das ist immer das Wichtigste. Du musst halt immer das Problem beschreiben und das, was du halt verbessert hast, löst dieses Problem. Eine Farbe 5 Euro teurer anzubieten, wird nicht gut funktionieren, denn was ist das für ein, ist zwar ein USP an sich, ja, für den gleichen Preis, um einfach sich abzusetzen ein bisschen, aber es ist jetzt kein Grund mehr Geld zu nehmen. So, ne? Da muss schon wirklich das Argument dahinter stehen, was für ein Problem das löst und deswegen ja hier ein bisschen aufpassen, dass die Verbesserung dann nicht den Einkaufspreis komplett sprengt.
Ja, definitiv. Ja. Wichtiger Punkt noch. Und auch das, was du ansprichst, dass man eben sich das Volumen ganz, ganz genau in einer Nische anschaut und nicht zum Beispiel guckt, ah hier, okay, Springseile verkaufen sich gut, source ich doch einfach ein extrem hochwertiges Springseil, dann ist meine Marge besser. Es gibt Nischen, in denen funktioniert das definitiv. Also es gibt Nischen, da teilt sich das sehr auf. Da sieht man so eine richtige Abstufung. Meinetwegen 50% der Kunden kaufen wirklich die ganz billigen Produkte, wo häufig auch chinesische Anbieter dann unter den Händlern sind und 50% der Kunden in der Nische kaufen wirklich das Hochwertigere, was vielleicht 50% mehr kostet. Ja, dann gibt es aber auch Nischen, wo wirklich die Leute nur auf den Preis schauen, wo man richtig sieht, alles, was auch nur ein bisschen teurer ist, hat vielleicht noch 5-10% des Umsatzes von den billigen Produkten. Und das sind wirklich die Nischen, wo man aufpassen muss, denn gerade die niedrigpreisigen Produkte sind nicht mehr so interessant für Amazon, da es auch einfach viele Gebühren gibt, die für jeden Verkauf halt anfallen, ob das jetzt Versandgebühr ist oder auch zum Beispiel eine Extragebühr, falls ihr noch nicht in Europa lagert, sondern nur in Deutschland. Das sind mittlerweile 50 Cent pro Artikel. Und gerade deswegen sind halt wirklich Produkte im Preisbereich von 10 Euro schon wirklich schwierig, da auch eine richtig gute Marge zu erzielen. Ist auf jeden Fall noch möglich, es ist aber schwieriger geworden. Und deswegen versucht auch bei eurer Nische herauszufinden, ob es dort eben auch für in diesem Premium-Segment eben eine attraktive Nachfrage gibt. Und wenn nicht, dann überlegt euch ganz, ganz genau und schaut ganz genau hin, ob die Nische wirklich profitabel sein könnte für euch.
Ja. Definitiv. Ich habe noch einen Punkt, oder den ich hier auch noch bei Oliver halt ein bisschen gesehen habe, auch noch ein ganz großer Fehler, einfach, dass man halt im Endeffekt nicht aggressiv genug an den Launch rangeht und keine Geduld hat. Und ich denke, dass es bei Oliver auch ein bisschen der Fall war mit seinen 52 Einheiten. Erstmal natürlich Geduld. Ja, man braucht einfach ein bisschen Zeit, bis das Produkt im Endeffekt rankt und bis man die ersten Reviews bekommt und bis man dann auch die ersten Verkäufe über PPC macht und Co. Und halt, wie gesagt, je kompetitiver, je umkämpfter die Nische ist, desto mehr Geduld braucht man auch und desto mehr muss man durchhalten. Und halt wirklich, dass man den Launch halt wirklich aggressiv angeht. Und wenn du siehst, deine Konkurrenten verkaufen 30, 40 Einheiten am Tag, dann kannst du generell in diese Nische nicht mit 500 Einheiten reinsteigen, wenn das nur dein Budget hergibt. Also das ist einfach nicht möglich. Such dir da lieber, wie Hannes auch mit seinem ersten Produkt und ich auch, eine ja kleinere und eine nicht so umkämpfte Nische aus. Meine erste Nische, ja, der Bestseller 8-9 Verkäufe zu der Zeit gemacht, hatte 20, 30 Reviews. Ja, super einfach damit mit meinen 400 Einheiten einzusteigen und war gar kein Problem. Ich war nicht out of stock, beziehungsweise kurzzeitig, aber nicht wirklich dramatisch. Ja, und das ist definitiv, wie du da am Anfang reinsteigen solltest. Natürlich, wenn es das Budget hergibt, dann auch gerne in solche Nischen. Aber hab Geduld, bis du wirklich ein sehr, sehr gutes Ranking hast, kann es wirklich dauern. In umkämpften Nischen teilweise bis zu 6 Monaten und ich habe sogar vom Otto Kelm auf dem Merchant Day dieses Jahr gehört, dass die für ein Produkt, ich glaube, das war ein Mülleimer oder so, das probiert haben, unter sehr vielen Keywords nach oben gebracht haben und nach einem Jahr endlich überall auf Platz 1 waren unter den Suchbegriffen. Und das ist einfach verdammt lange teilweise dauert, wenn du in so umkämpften Nischen bist wie Mülleimer. Ja? Ist halt einfach so, hab Geduld und es ist ein Marathon, kein Sprint.
Ja, 100% definitiv. Also hier ein schönes Sprichwort mit reingebracht. Es stimmt aber auch wirklich einfach. Also es ist einfach, was viele, glaube ich, nicht verstehen, auch Amazon FBA, auch wenn es so, ja, auch wenn es so verlockend ist, wie es halt ist und wirklich meinetwegen, dass man ortsunabhängig und frei arbeiten kann, ist auch eine sehr schöne Sache. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz normales Business, wo man einfach viel Geduld mitbringen muss, wo es am Anfang normal ist, dass man nicht von Tag 1 an Gewinne macht. Das kann funktionieren. Solche Produkte hatten wir, denke ich, auch beide schon, dass wirklich die PPC-Anzeigen am Anfang mehr Gewinn erwirtschaftet haben, als der Launch Verlust verursacht hat. Und ja, normalerweise ist das aber nicht der Fall. Und deswegen einfach Geduld mitbringen und sich da halt auch nicht davor scheuen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Ich mag da ganz gerne ein Zitat von dem Unternehmer Sixt von der Autovermietung. Und ich glaube, das habe ich auch in diesem Podcast schon ein halbes Dutzend Mal gebracht, das Zitat. Einfach, du musst das Geld verabscheuen, wenn du viel davon bekommen möchtest. Und ich finde, das ist 100% richtig. Du darfst keine emotionale Bindung zum Geld aufbauen und du solltest selbstverständlich auch kein Geld irgendwie verwenden, das du irgendwie vielleicht anderen Leuten schuldest oder das einfach nicht dein Geld ist oder das kein frei verfügbares Geld ist, was du theoretisch auch verlieren könntest. Und wenn du das schaffst, diese emotionale Bindung zum Geld aufzugeben, dann fällt es dir auch einfach leichter, bei so einem Launch mal richtig Gas zu geben und da halt auch richtig dein Produkt ja zu pushen, dass du es gut platzierst.
Genau, was da immer noch eine Sache ist, die ich auch immer super wichtig finde, ist, dass man nie in die Zukunft schauen kann. Und generell, wenn man ein Produkt auswählt, wenn man sich erzielt, das auf den Markt zu bringen, dann ist es immer ein Risiko, was man eingeht. Ja, ich kenne immer Leute oder mir schreiben auch viele Leute, Lukas, ich möchte wirklich gar kein Risiko haben, wenn ich mir jetzt dieses Produkt auswähle oder ich möchte das wirklich risikofrei auf den Markt bringen. Das gibt es einfach nicht. Alles, was man macht, je bald man Unternehmer ist, ist alles ein Risiko. Und ich sehe das Ganze immer so, ja, je mehr Risiko ein neues Unternehmen oder ein neues Projekt hat, desto höher kann auch das Ganze oder kann das Auskommen dieses Projektes werden, der Verdienst am Ende dahinter, dass man dieses Risiko eingegangen ist. Natürlich ist auch die Chance, dass das scheitert, am Ende viel höher, aber so ist das, wie man einfach ja Risiko einschätzen muss und als Unternehmer halt immer genau einkalkulieren muss, ob es das Risiko wert ist, einzugehen. Und man kann kein Unternehmen aufbauen ohne Risiko. Und man muss einfach lernen, auch so ein bisschen, finde ich, das Risiko zu lieben. Und bei Amazon ist es einfach die Entscheidung für neue Produkte. Natürlich kann man vorher Einschätzungen machen, viele Daten sammeln und hiermit einfach ja eine bessere Einschätzung zu so einer Nische bekommen oder auch dann natürlich zu seiner Umsetzung, wie man das Ganze umsetzen kann mit seinen eigenen Fähigkeiten, dass man da das Vertrauen hat und sich den Skill aneignet, um bestmöglich zu performen. Aber am Ende ist es immer etwas, was man testen muss. Und einige Sachen gehen halt komplett durch die Decke, was man vorher nie erwartet hat. Und bei einigen läuft es halt auch einfach mal nicht so gut, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Und ein wichtiger Punkt, hier habe ich eben schon ein bisschen angesprochen, ja, mit den Daten, ja, dass man generell Daten sammelt. Und ich finde generell als Unternehmer sind Daten das Wichtigste, was wir haben. Und bei Amazon ist es einfach so im zweiten Teil, nachdem wir dieses Produkt jetzt gelauncht haben, dass wir mittlerweile halt durch PPC, durch andere Dinge schon einige Daten haben, mit denen wir arbeiten müssen und mit denen wir natürlich dann auch unser Produkt, unsere Vermarktung einfach anpassen müssen. Und da hast du vorhin auch schon mal das Beispiel genommen, dass wenn wir in verschiedenen PPC-Kampagnen sehen, dass da jetzt bestimmte Keywords am besten funktionieren, dass wir die dann in den Titel mehr ins Listing mit integrieren und so weiter, aber auch halt Dinge wie Split-Testing durchführen, dass wir gucken, welcher Preis funktioniert am besten, was für Bilder konvertieren am besten, wie kann ich mein erstes Startbild, was Kunden sehen, wenn ich meine Anzeigen sponsere oder generell, wenn Kunden nach meinem Produkt suchen, so abändern, dass ich aus der Masse hervorsteche und dass die Kunden eher auf mein Listing klicken, also generell meine Sitzung erhöhe und so weiter. Also ganz viele Daten sammeln und viel testen ist noch ein weiterer Punkt, wie man ja Produkte, die am Anfang vielleicht gar nicht so gut liefen, sehr, sehr gut machen kann, indem man halt die Arbeit hier reinsteckt.
Ja, ja, und nochmal kurz zu dem Punkt mit dem Risiko, den du gerade angesprochen hattest. Dazu haben wir, glaube ich, mal eine Folge aufgenommen, wie du dein Risiko minimieren kannst. Selbstverständlich kannst du es nicht ausschließen. Das hat Lukas, denke ich, gerade lang und breit auch erklärt. Aber wir haben eine Folge dazu, wie du dein Risiko bei Amazon FBA wirklich minimieren kannst. Die Folge findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und zu dem Testen und mit dem Datenarbeiten sehe ich das hundertprozentig genauso, auch was du gerade angesprochen hast, mit dem, dass du es schaffst, in der Suche einfach mit deinem ersten Bild hervorzustechen. Das ist ein Punkt, den, glaube ich, so gut wie niemand beachtet, wo ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich den selber noch nicht genug Beachtung schenke. Denn es ist tatsächlich so, sowas versuche ich zwar immer einzurichten, wenn ich ein neues Produkt source, dass ich die Bilder so darstelle, dass ich wirklich mich auch absetze von den Konkurrenten, um da eine möglichst hohe Click-Through-Rate zu erhalten. Es ist dann aber so, dass spätestens nach 3, 4, 5, 6 Monaten mindestens ein halbes Dutzend meiner Konkurrenten einfach genau mein Foto nachgestellt haben und dann einfach genau so aussehen wie mein Produkt. Und ich bin da manchmal ein bisschen zu faul, dann extra neue Fotos zu machen oder ein anderes Bild als erstes Bild einzustellen. Es kann sich aber tatsächlich total lohnen, weil man eben dann wieder hervorsticht. Und ich meine, vielleicht kann man es ja ein halbes Jahr später wieder umstellen, wenn auch deine Konkurrenz wieder alles nachgemacht hat. Es ist auf jeden Fall ein total lustiger Effekt. Gerade die Asiaten sind besonders gut da drin, immer wieder alles nachzumachen, was man irgendwie umstellt. Und ich finde das ganz lustig. Also man könnte auch mal irgendwie probieren. Das geht jetzt ein bisschen weiter. Man könnte mal theoretisch probieren, irgendwas, was die Conversion Rate oder so verschlechtert, einzustellen und dann zu warten, bis die Konkurrenz das übernommen hat, um es dann wieder zurückzustellen. Aber ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Aber so vom Prinzip her, ja, versuch immer da hervorzustechen, gerade auch wenn du, du kennst das ja bei deinen Konkurrenzlistings zum Beispiel, wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann kommen da ja auch so mehrere Reihen mit Produkten und da ist es manchmal so, dass wirklich jedes Produkt genau gleich aussieht. Und wenn du da jetzt, stell dir einfach mal vor, du scrollst da so runter, ich habe neulich zum Beispiel mal einen Zauberwürfel gesehen und da hatten dann alle wirklich ihren Zauberwürfel genau gleich dargestellt und einer davon hatte seinen Zauberwürfel so schwebend dargestellt. Er hing so ein bisschen in der Luft und darunter war halt ein kleiner weißer Freiraum und darunter dann so ein Schatten. Und dadurch wirkte dieses Bild, als hätte es eine enorme Tiefe und ist mir sofort ins Auge gefallen. Und das sind diese, ja, Punkte, diese kleinen Tweaks, die eben die Aufmerksamkeit des Kunden eben an sich ziehen und mit denen du halt viel mehr Sessions auf dein Listing bekommst. Und wenn deine Conversion dann noch gut ist, dann bedeutet das natürlich auch direkt mehr Umsatz für dich und ist deswegen ein riesiger, riesiger Hebel.
Ja, das war genau das Thema, was ich gestern im Livestream bei uns in der Level Up Family angesprochen habe. Da habe ich auch 2, 3 Beispiele gebracht, wo genau das im Endeffekt jemand umgesetzt hat, dass er hier rausgestochen ist und halt wirklich, ne, diesen USP am Ende hatte. Und ein super Beispiel waren damals auch die Fidget Spinner, die mittlerweile natürlich im Verkaufsvolumen und der Trend ein bisschen nachlässt, aber genau das gleiche Beispiel. Man kann auch einfach mal, um das so ein bisschen zu lernen und zu üben, einfach mal auf Amazon gehen und sich so ein bisschen durchklicken und auch mal sein eigenes Verhalten schauen, ja. Wo schaut man selber am ehesten hin? Wieso schaut man da hin? Und sich wirklich dabei so ein bisschen ertappen und auch mal fragen, wieso? Und das Ganze auch vielleicht mal mit ein paar Bekannten durchführen und so weiter, dass man mal die Freundin fragt, hey, ja, gib mal einfach das ein bei Amazon und guck mal, welches Produkt du kaufen würdest. Und dann schaust du einfach mal auf die Schulter, worauf sie achtet oder halt die Person, mit der du das durchführst. Und das sind ziemlich spannende Case Studies, die man da durchführt.
Ja, mega cooler Tipp. Macht doch richtig Spaß dann so. Und dann, ja, dann so, ey, warum willst du das Produkt kaufen und nicht meins?
Guck mal, habe ich echt mal mit ein paar Kumpels gemacht, die nicht wussten, was ich verkaufe. So, hey, welches Produkt würdest du davon kaufen? Und tatsächlich war mein Produkt so, ich würde so 70-80% sagen, der Gewinner. Jedes Mal. Und das ist schon ein Zeichen.
Ne? Ja, das ist echt ein super Zeichen. Ja, das ist echt, das ist das genaueste und ehrlichste Feedback, das man bekommen kann. Vor allem, wenn man halt seinen Freunden vorher nicht Bescheid sagt, welches Produkt man selber vertreibt. Eine richtig coole Idee.
Ja. Ja. Einen kleinen eigenen Split-Test durchführen. Ja, ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben heute alles besprochen, was wir zum Thema sagen wollten. Die kleine Case-Study hier, sind das Ganze mal an diesem Beispiel durchgegangen. Wenn du eine ähnliche Case-Study hast oder sonstiges, dann ja, kontaktiere uns gerne, schicke uns eine E-Mail, die auf unserer Website ist, www.levelup-podcast.de. Wenn du sonst noch mehr über die Family wissen willst, was ich eben mit dem Livestream angesprochen habe, dann schau da auch einfach mal auf der Website vorbei. Findest du oben Kleinreiter Family, da kannst du dir mehr dazu anlesen und dir das nochmal genau anschauen. Und ein Impressum steht auch die E-Mail, wie gesagt, für die Case Study, wenn du uns da kontaktieren willst und so eine kleine Case Study mal schicken willst oder einfach auf Facebook eine Nachricht, dass wir da auch mal dir oder uns deinen Fall anschauen können und darüber eine Folge aufnehmen können. Ja, das war's von mir. So, hast du noch was zum Thema zu sagen?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich wünsche ich euch ebenfalls einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Eine Sache habe ich noch.
Du hast doch eine Sache, okay. Ich wollte mich noch eben dafür bedanken, dass wir so viel Zeit geschenkt bekommen haben. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, wie lang die Folge geworden ist, aber wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, dass du unseren Podcast bis zum Ende angehört hast. Und ja, von mir gibt's nichts weiter. Von mir noch einen schönen Tag. Bis dann.
Den musste ich am Ende jetzt aufbringen. Wir haben hier nämlich so ein neues Tool, das heißt Zencast, und haben wir so 3 Soundeffekte und ich finde die genial. Eine Trommel und die ist dididim. Also ja, gut. Okay, genug zum Ende. Auch nochmal von mir vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.